Liebe Gemeinde, wenn es bäde sich lohne dät, so beginnt ein Lied von der Kölner Rockband Bab im kölschen Dialekt. Die waren vor 2 Wochen in der Harmonie zum Konzert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da war. Mir war das zu teuer. Ist doch schon ein bisschen zu lange her, dass ich da ein Fan von war. Wenn es bäde sich lohne dät, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du, was ich dann beten würde, singen sie. Aber wir wissen doch alle, so ist der unausgesprochene Subtext, dass das Beten nichts bringt. Damit bekommt man den Wurm nicht raus, der drin ist in dieser Welt. So schafft man keinen Frieden, so zügelt man keine Gier, so überwindet man keine Grenzen, so stoppt man keine Gewalt. Denn wir sind alle zusammen auf dem Kreuzweg, so das resignierte Fazit in diesem Lied. So war die Stimmung 1982, als das Lied entstand. Zu der Zeit, als in Ost und West immer neue Mittelstreckenraketen stationiert wurden. Die wurden nie eingesetzt, Gott sei Dank. Und wenige Jahre später waren Friedensgebete die Ausgangspunkte für immer größere Montagsdemonstrationen in Leipzig, in Berlin und anderswo. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer und mit ihr das Bedrohungsgefühl des Kalten Krieges. Das Beten hat sich doch irgendwie gelohnt. Aber die Geschichte ist weitergegangen seitdem. Die Raketen fliegen heute woanders, in der Ukraine und vor Nordkorea ins Meer. Es ist heißer Krieg. Krieg gegen Menschen, die frei sein wollen, und Krieg gegen Frauen, die selbstbestimmt leben wollen. Im Iran und in Afghanistan. Es ist Krieg, weil Menschen über Menschen richten. So wie zu Paulus Zeiten, so auch heute. Beten lohnt sich immer noch. Auch auf dem Kreuzweg. Und gerade dort. Der Kreuzweg ist der Weg, auf den Jesus uns ruft. Es ist der Weg, auf dem wir uns im Sterben unseres unersättlichen Egos üben. Es ist der Weg, auf dem wir durch den Tod hindurch ins Leben gehen. Hören wir aus Lukas 18 die Verse 1 bis 8. Jesus erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt gab es einen Richter, der Gott nicht fürchtete und keinen Menschen scheute. Und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinen Gegner. Eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue, dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht noch kommt und mich ins Gesicht schlägt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter da sagt. Sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen und sollte er ihre Sache aufschieben? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar unverzüglich. Bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden? Wie sollen wir umgehen mit dem Unrecht? Das ist die große Frage hinter diesem kleinen Lehrstück. Wäre es nicht am besten, stillzuhalten und das Unrecht Gott, dem Richter, zu überlassen? Weltgericht. Der wird schon für Gerechtigkeit sorgen. Aber das ist nur eine Option für die, die sich das Unrecht von Weitem anschauen. Für die, die lieber wegschauen, weil es so unschön anzusehen ist, das Unrecht. Als Symbole für kollektives Wegschauen liegen in Heilbronn an 65 Stellen Stolpersteine. 400 Namen sind auf der Liste der Opfer des NS-Terrors in unserer Stadt. Auch ein 9. November, an dem so etwas geschehen ist, überall in den Städten, mitten unter den Menschen. Wer Unrecht leidet, der wird ganz von selbst und im eigenen Interesse aktiv. Die spannende Frage ist, auf welche Weise? Menschen, die gegen Unrecht kämpfen, fangen oft an, selber Unrecht zu tun. Ich schätze, dass die meisten Terrorgruppen in dieser Welt als Widerstandsgruppen gegen irgendeine Form von Unrecht angefangen haben. Und wenn sie nicht aufpassen, dann nehmen sie immer wieder die Haltungen derer an, die sie bekämpfen. Sie werden aggressiv und gewalttätig, sie ersticken jedes Mitgefühl in sich und werden zu Spiegelbildern derer, gegen die sie kämpfen. Warum ist das so? Und wie lässt sich das verhindern? Wie kann man ein weiches Herz behalten im Kampf gegen Ungerechtigkeit? Es ist wichtig, in allem noch so hilfreichen Tun nicht nur eine eigene Agenda zu verfolgen. Wenn wir die Welt aus eigener Kraft verbessern wollen, dann werden wir verzweifeln und verbittern. Es wird uns nicht gelingen. Am Ende wird es tatsächlich Gott sein, der sein Friedensreich zur Vollendung bringt. Das Weltgericht, das ist überhaupt kein dunkles Thema. Es ist eigentlich ein Grund sogar zum Lobpreis. Denn Gott wird Recht schaffen. Er wird Recht schaffen denen, die Unrecht leiden, und er wird zurechtbringen diejenigen, die Unrecht getan haben. Und am Ende werden alle Knie sich beugen vor ihm. Es wird gut sein. Und deswegen ist es gut, jetzt schon den Geist Gottes durch uns fließen zu lassen. Denn Gerechtigkeit zu schaffen, das ist Gottes ureigenstes Anliegen. So hat es Jesus auch gemacht. Er ist immer wieder in die Einsamkeit gegangen und hat sich zum Gebet zurückgezogen. Ora et labora, bete und arbeite. Das ist ein klösterlicher Grundsatz, der das auf den Punkt bringt. Unser Engagement für die leidende Welt muss seine Kraft und seine Motivation aus dem Gebet ziehen. Und unser Gebet muss zum Engagement für die leidende Welt führen. Beides gehört zusammen. Wenn wir eins davon auslassen, dann werden wir entweder gleichgültig oder wir werden bitter. Schauen wir auf das Gleichnis. Da ist ein Richter, der missachtet das Doppelgebot der Liebe. Jesus hat das als höchstes Gebot bezeichnet. Der Richter, der liebt weder Gott noch Menschen. Er tut auch nicht, was die Aufgabe eines Richters ist, nämlich Recht sprechen. Stattdessen ist er sich selbst der Nächste und er interessiert sich nur für sein eigenes Wohlergehen und für seinen guten Ruf. Für die Witwe ist dieser Richter aber der Einzige, der ihr helfen kann, der ihr zu ihrem Recht verhelfen kann. Wahrscheinlich geht es um Geld oder um ein Erbe. Die Frau kann nicht zu einem anderen gehen und so tut sie, was sie nur einzig tun kann. Sie fängt an zu nerven. Immer wieder bringt sie ihr Anliegen vor, immer wieder weigert sich der Richter, sich damit zu befassen. Die Sache eskaliert, die Frau wird penetrant. Der Richter fürchtet sogar, dass sie ausfallend wird und ihm ein blaues Auge schlägt. Das ist ein kalkulierter Lacher an dieser Stelle von Jesus. Aber es ist nur seine Fantasie. In der Geschichte steht nicht, dass sie aggressiv wird. Aber er fürchtet sich davor. Die Vorstellung ist amüsant. Der würdige, feine Herr aus der Oberschicht bekommt einen Haken von einer ärmlich gekleideten Frau mitten auf der Straße. Und anschließend muss er tagelang mit einem blauen Auge rumlaufen. Die Redewendung, jemandem ein blaues Auge schlagen, hat neben der wörtlichen Bedeutung auch noch eine übertragende Bedeutung. Und die bedeutet Rufschädigung. Ja, wer einem ein blaues Auge haut, der schädigt seinen Ruf. Und darum geht es ihm auch. Rufschädigung. Er möchte nicht ins Gerede kommen. Es ist Aufgabe eines Richters, Recht zu sprechen. Aber das tut er nicht. Aber er will wenigstens den Anschein erwecken. Er möchte nicht, dass da Gerüchte entstehen, er wäre kein gerechter Richter. Wenn die Frau so weitermacht, geschieht aber genau das. Er wird als ungerechter Richter dastehen und damit ist seine Reputation ruiniert und sein Amt als Richter kann er nicht mehr ausführen. Das will er auf keinen Fall riskieren. Wenigstens nach außen hin soll doch der Schein der Gerechtigkeit aufrechterhalten bleiben, obwohl er innerlich auf jede Gerechtigkeit pfeift. Sein Ruf ist ihm wichtig. Gibt es auch heute genügend. Und diese Stelle ist sein Wunderpunkt. Er fürchtet, er könnte entlarvt werden als das, was er ist, nämlich ein Heuchler. Die Angst davor bringt ihn schließlich dazu, Recht zu sprechen. Die penetrante Witwe nervt ihn so lange, bis er Recht spricht, wenn auch widerstrebend. Dieser Richter ist selbstverständlich kein Bild für Gott. Das sollte uns allen klar sein. Es geht um die Witwe, um ihre Beharrlichkeit. Woher nimmt sie die Kraft? Woher nimmt sie den Mut für dieses gefährliche Tun? Der Richter hätte bestimmt auch Möglichkeiten, sie aus dem Weg zu schaffen. Und da gibt Jesus die Antwort, sie betet. Das wird zwar nicht gesagt, aber darum geht es in dieser ganzen Geschichte. Sie betet beharrlich Tag und Nacht zu Gott. Das ist das Lehrstück, das wir, wenn es nach Lukas geht und seiner Überschrift, hier mitnehmen sollen. Dieses eine, ihr sollt alle Zeit beten. Ich muss gestehen, mir wird so ein bisschen mulmig dabei, wenn ich das unter dieser Überschrift alleine lese. Jesus, macht der solchen Druck wirklich? Will der uns ins Gebet zwingen? Es gibt so einen bestimmten Frömmigkeitsstil, der findet es naheliegend, aus diesem Gleichnis allein das abzuleiten, eine Lehre über Beharrlichkeit im Gebet. Wir kennen ja alle das Schuldgefühl, das das vermutlich antriggert bei den meisten von uns. Wir bitten Gott und dann bekommen wir das nicht und irgendwann sind wir es leid und wollen es aufgeben, das Ganze und das Gebet sowieso auch. Das bringt doch nichts und immer nur anbeten gegen den inneren Schweinehund, dann kommt nichts dabei raus. Ach komm. Aber wenn wir hartnäckig bleiben, so sprechen die frommen Antreiber außerhalb oder auch innerhalb von uns, irgendwann wird Gott handeln. Manch einer hört die stärker, bei manch einem werden sie leiser. Verlier also nicht den Mut, dreh den Lautstärkeregler hoch, nerv Gott. Der gibt schon nach, wenn du hartnäckig genug betest. Diese Interpretation nimmt etwas auseinander, was das Gleichnis eigentlich beisammenhalten will, nach meiner Überzeugung. Persönliche Spiritualität und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir können nicht einfach hier nur auf unser persönliches Gebetsleben gucken und das andere außer Acht lassen. Das Gebet zu Gott hat den Zweck, soziale Gerechtigkeit zu bewirken. Es ist nicht dazu gedacht, dass wir unseren privaten Wunschzettel abarbeiten. Gott antwortet auf den Schrei nach Gerechtigkeit, indem er Gerechtigkeit in die Herzen der Schreienden hineinlegt. Und die göttliche Gerechtigkeit wird dann zur Triebfeder für unseren Kampf um irdische Gerechtigkeit. Durch das Gebet wächst uns Kraft zu, weil es uns in Gott verankert, das Gebet. Wir halten durch das Gebet den Kanal zwischen Gott und uns offen. Und so fließt aus dem Gebet eine Energie zu uns, die uns Kraft gibt für unser Engagement und zugleich verhindert, dass wir hart werden und anfangen zu hassen. So stelle ich mir das vor, auch bei der Witwe. Die fängt nicht an, aggressiv zu werden. Das ist nur der Modus vivendi des Richters, aber nicht ihrer. Alle Zeit beten, das ist nur möglich, wenn die Betenden bildlich gesprochen Witwen sind. Witwen stehen für eine Position der Schwäche. Witwen waren die Schwächsten in der damaligen Gesellschaft. Sie hatten keine eigenen Ressourcen, auf die sie sich verlassen konnten. Wenn es einer Witwe gelingt, so einen knallharten Richter zu zermürben, ja, dann gehen wir sofort davon aus, die muss doch irgendwie Hilfe gehabt haben. Wenn die Machtlosen, die nach Gerechtigkeit suchen, die Mächtigen zu Fall bringen, die sich weigern, Gerechtigkeit zu schaffen, ja, dann haben sie Hilfe, nämlich das verborgene Wirken Gottes. Die Kraft, um diesen Richter zu zermürben, kommt nicht aus der Witwe selber. Sie ist das Ergebnis ihrer Gemeinschaft mit Gott. Durch ihr ständiges Beten fließt ihr diese Kraft zu. Sie hält den Kanal zwischen Gott und sich offen. Dieselbe Kombination aus alle Zeit beten und nicht nachlassen findet sich bei Lukas auch in der Gethsemane-Szene. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes da mit sich und sagt ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus bleibt im Gebet wach, aber die Jünger schlafen ein. Während Jesus betet, besucht ihn ein Engel, heißt es da, und stärkt ihn für den bevorstehenden inneren Kampf. Das Gebet ist notwendig, damit Jesus Kraft bekommt für seinen schweren Weg, der vor ihm liegt. Als die Menge dann kommt, die Jesus verhaften will, da greifen die Jünger, die nicht gebetet haben, zum Schwert und sie schneiden dem Sklaven des Hohenpriesters ein Ohr ab. Aber Jesus, der gebetet hat, heilt dieses Ohr. Die Jünger sind der Versuchung erlegen und sind genauso gewalttätig geworden wie die Männer, die gekommen sind, um Jesus zu verhaften. Aber Jesus gibt dieser Versuchung nicht nach und macht einfach mit dem weiter, was er die ganze Zeit über getan hat. Er liebt seine Feinde und tut ihnen Gutes. Jesus hat alle Zeit gebetet, sodass der Friede Gottes sein Herz durchdringen und sein Handeln bestimmen konnte. Und das andere nicht nachlassen, was da in der Überschrift steht, das ist auch mehr als nur das Aushalten in Schwierigkeiten. Es bedeutet mehr als nicht nur nicht aufzugeben. Es bedeutet, offen zu sein für den Heiligen Geist, mit Liebe voranzugehen und dem Weg des Friedens zu folgen. Die Versuchung beim Kampf gegen die Ungerechtigkeit besteht darin, noch ungerechter zu werden als die, die wir bekämpfen. Die Versuchung, zu den Bedingungen zu gewinnen, die die Gegenseite vorgibt, der ungerechte Richter. Dann fürchten wir Gott noch weniger und respektieren die Menschen am Ende noch weniger als der ungerechte Richter. Dann überwinden wir ihn mit mehr Gewalt, als er selber je zur Verfügung hatte. Dieser Mechanismus ist da. Man kann ihn immer wieder beobachten, auch bei Aktivisten, die jetzt aktiv sind gerade. Wenn da nicht so eine Gründung ist in etwas, was außerhalb der eigenen Agenda liegt, dann wird es leider vielleicht kippen. Wir können dieser Versuchung widerstehen, wenn wir unser Herz mit dem Herzen Jesu verbinden. Im Grunde ist er wie diese unermüdliche Witwe, die immer betet, bis ihr Herz zum Herzen Gottes wird. Wir sind dazu aufgerufen, uns inspirieren zu lassen von dieser Witwe. Das Gleiche zu tun wie sie, sich einzusetzen für die gerechte Sache in der Kraft des Gebets. Viele unter uns tun das. Sie tun das oft in aller Stille. Sie kümmern sich um Menschen, die nicht selber für sich sorgen können. Sie engagieren sich ehrenamtlich in sozialen Projekten, spenden für gute Zwecke, behandeln zerbrechliche Menschen mit Respekt, weil sie genau wissen, in ihnen begegnet ihnen Christus. In 2 Wochen werden wir wieder Gäste hier haben, die zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft gehören, und wir werden ihnen ein gutes Essen servieren. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie schnell sich der Dienstplan diesmal gefüllt hat. Es sind noch ein paar kleine Lücken da, aber man kann sagen, wir machen das auf jeden Fall und es wird gut und es wird auch gar kein Stress sein, weil es ist so gut gefüllt jetzt, dass wir das gut schaffen können. Woher kommt die Kraft, solche Dienste am Mitmenschen ohne Ressentiments, ohne Überlegenheitsgefühle, ohne Aggressionen zu tun? Sie kommt daher, dass wir den Kanal zwischen uns und Gott offen halten, indem wir uns immer wieder in die Stille zurückziehen wie Jesus und uns durch seinen Geist heilen, füllen, inspirieren und stärken lassen. Es wird uns vermutlich nicht immer gelingen, uns an diesen Strom des Geistes Gottes anzuschließen. Aber wir bemühen uns immer wieder, unermüdliche Witwen zu sein, die so lange beten, bis sich ihr Herz mit dem Herzen Gottes verbindet. Und das wünschen wir auch denen, die jeden Tag Unrecht leiden und ihre Freiheit, ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren. Den mutigen Frauen und Männern im Iran, in Afghanistan, in der Ukraine und in Russland, die nicht hinnehmen wollen, dass andere über sie richten, als wären sie Gott. Amen.